Herzlich willkommen zu Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit.
Wir wollen hier nicht nur lobhudeln, sondern auch ein bisschen tadeln. Es gibt da schon auch kritische Herangehensweisen und Punkte, die man auch so ein bisschen kritisch sehen kann.
Bei der Wachau.
Wenn der Wachau.
Oh, ich bin gespannt. Unser heutiger Gast, unser erster Deep Dive Gast ist Johannes Schellhorn aus der Bar Freundschaft in Berlin.
Und das finde ich dann wieder so spannend, dass sie dann so. Dann ist wie so ein Kapitän durch einen Sturm einfach so durchnavigieren und in Stiefel auch durchziehen, sich schon verändern. Und das ist ja auch so ein ganz wichtiger Knackpunkt. Wachau verändert sich und die ist auch stetig im Wandel und sehr dynamisch im Wandel. Aber dann so, dass es eigentlich nicht im ersten Moment auffällt. Also es sind so subtile Änderungen, wie das Coca-Cola-Logo. Wenn man das Coca-Cola-Logo vor 50 Jahren ansieht, sieht das ganz anders aus wie heute. Wenn man es vergleicht, wenn man es aber nur für sich ansieht, wird man sagen, ja, könnte vergessen sein. Ich finde das schon okay, aber es wird dann schon sehr inflationär, weil dann so, vor allem wenn man dann so jede zweite Tieflage in Krems hat dann Urgesteinsböden und das wird dann schon so ein bisschen so, Freunde. Aber ja, es ist Kölner Kneis. Eine Trockensteinmauer, also auch nur zur Erklärung. Es sind Steine, die übereinander geschichtet werden, ohne Mörtel, ohne Lehm, ohne Kleber. Also auch eine ganz große Kunst, das so stabil zu handhaben, dass das dann praktisch die Terrasse hält. Den Osten, Westen und die, was immer wichtig ist, ist halt die Donau. Also die Donau ist so der bestimmende Dreh- und Angelpunkt. Man kann so nicht pauschal, aber im Grunde kann man immer sagen, auf den höheren Lagen wächst Riesling. Auf den höheren, kargeren Steillagen und Terrassen. Und wo dann der Boden so ein bisschen verwittert ist, also dort, was so in der Burgund so die Premium- und Grand-Cru-Lagen sind, dort steht dann der grüne Veltliner. Ja, das ist so ein bisschen eine dankbare Geschichte ist. Ist nicht ganz so steil, so ein bisschen leicht erhöht, aber war natürlich immer auf der, in Anführungsstrichen, Schattenseite. Bisschen weniger Sonne, immer mehr Kühle, mehr Frische. Was früher ein Problem war, ist jetzt natürlich ein Punkt. Es gibt dann auch so, was man sonst auch ganz gerne sieht, dass so die, wenn sie eine Generation der prägenden, Winzerpersönlichkeit dann übergibt, dass dann die Söhne und Töchter in so einer Sturm- und Drangphase versuchen, alles machen. Und da sind wir wieder bei der Analogie, so sind alles so stabile Tanker. Dieses Thema Botrytis und wie man Botrytis einsetzt und ob man Botrytis überhaupt einsetzt. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Durch das Schützen des Gebietes oder durch diese Appellisierung des Gebietes, das war ja nichts anderes, dennoch hat sich auch diese Fassweinproduktion erledigt. Und dieses Fasswein kaufen und abfüllen und Label draufpacken und Wachau draufschreiben. Neuburger ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Neuburger sagt man, dass das eigentlich eine Wachauer Rebsorte ist. Also der neue Bürger. Aber Neuburger fault halt schnell so. Aber wieder dieses Botrytis-Problem. Das Waldviertel, das muss man immer dazu sagen, das Waldviertel ist so Sibirien, Österreich. Und da war so die Venia formiert. Und die haben da so eine ganz pfiffige Klassifizierung reingebastelt. Es beginnt mit Steinfeder. Steinfeder sind Weine, das war damals noch Rebsorten unabhängig. Steinfeder sind Weine bis 11,5 Alkohol. Und der Federspiel ist von 11,5 bis 12,5. Und die Top-Qualität waren dann Smaragdweine. Und ab 12,5% durfte nicht chaptalisiert werden, also nicht aufgezuckert. Und die Weine mussten zu 100% aus der Wachau kommen. Und das ist dann schon mal so ein, auch für damalige Verhältnisse, eben, da sind wir wieder bei dem Punkt, so wie weit voraus das war. Und wie weit so dieses Gebiet dann so das erste Mal auch geschützt wurde. Und ja, aber es geht hier schon, wenn wir über Wachau reden, reden wir über Riesling und wir reden über Veltliner. Reife ist generell auch ein Thema, was wir auch noch angehen müssen, weil das so ein bisschen auch so die Wachau im Zeitgeist auch beschreibt. und auch so ein bisschen, glaube ich, so gesellschaftlich auch ein Spiegel ist. Trinken ist ja immer ein sehr, sehr gesellschaftspolitischer Punkt. Und das darf man nicht vergessen, dass es vor 30, 40 Jahren war das nicht selbstverständlich, dass die Weine alle physiologisch reif wurden. Also physiologisch reif schon, aber dann war das sehr, sehr spät. Und es wurde sehr, 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 sehr spät reif. Und dadurch kam ja auch das so ein bisschen, diese Spielerei mit Botrytis, um nochmal den Zucker zu heben, um den Alkohol so ein bisschen zu heben. Und dann dadurch auch die Klassifikation. Also es ist schon so ein ganz, ganz witziges Gebiet im Wandel. Und vor allem, was ich natürlich spannend finde, und das ist auch so der Punkt, warum ich die Wachau auch so ein bisschen gewählt habe, es gibt wenig Gebiete, die so einen schlechten Ruf mittlerweile haben unter jungen Sommeliers wie die Wachau. Also man fängt immer an mit der Wachau. Das ist so, war bei mir genauso. Das war das Erste, was ich irgendwie toll fand, weil man kommt schnell dazu. Also man findet auch in jeder, man findet auch in jedem Weinladen, gerade in Österreich, findet man immer eine relativ große Wachau-Ecke und kann sich dann da so ein bisschen reinnerden, und dann kommt ganz schnell der Punkt, wo die Wachau immer so total, total tröge wird und total unsexy. Oder gerade mit der ganzen Naturweinbewegung der letzten 10, 15 Jahre ist es dann natürlich eine komplette Katastrophe, wenn man das so mit der Wachau vergleicht. Und sich. Man hat in der Wachau gibt es eine eigene Vereinigung an Winzern, das ist die Vinea Wachau Distriktus Nobilis. Und die Vinea Wachau hat das damals in den 80ern ihr eigenes Klassifizierungssystem durchgesetzt. Also 80er in Österreich war nicht wie 80er in Deutschland, wo Wein irgendwie schon was Tolles war. Das war in Österreich viel prekärer. In Österreich war jedes Weinbaugebiet nach dem Zweiten Weltkrieg war russische Besatzungszone. Und das hat sehr viel, und die Russen haben halt alle Keller leer gemacht. Und das hat sehr viel Know-how zerstört. Männer waren in Gefangenschaft oder sind gefallen. Es gab keine Bibliotheken, wo man irgendwie so kosten konnte, wie das eigentlich schmecken muss. Und dadurch war Wein so ganz viel in größeren Gebinden, eben für den Buschenschank oder für den Heurigen, wurde abgefüllt. Und die Wachau war so mit das erste Gebiet, die da nach vorne marschiert sind. Weine in Botellen abgefüllt haben, also 07er und dann später 075er Flaschen, die da irgendwie ordentliche Etiketten drauf gemacht haben und sich irgendwie überlegt haben, so wie können wir das so wie in Frankreich oder Deutschland verkaufen. Ost-West ist dahingehend spannend, dass die Temperatur relativ stark sich unterscheidet. Im Durchschnitt sind es 1,5 bis 2 Grad zwischen Spitz und Leuben. Wir sind in einem Gebiet, das wahnsinnig kleinteilig ist, das wahnsinnig klein strukturiert ist. Es gibt in der Wachau, abgesehen von der Domäne Wachau, gibt es keine großen Betriebe. Das sind alles Familienbetriebe. Das sind Familienbetriebe in Familienhand. Die haben keine Keller, wo man dann 20.000 Flaschen irgendwie mal weglegen kann, um dann zu gucken, wie das vielleicht nach 5 Jahren mit einer Siro-Dosage schmeckt.
Und das komplette Gespräch findet ihr ab morgen bei Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit, auf dieser Plattform oder überall, wo es Podcasts gibt.
Generell, warum? Also warum ein bestehendes System ändern? Das hast du ja vorher selbst gesagt, zu dem Haus ist das zweiteuerste Gebiet der Welt. So, da bin ich doch lieber das zweiteuerste Weißweingebiet und schaffe es als einer der wenigen, dass ich für eine ordentliche Basisqualität irgendwie einen Zehner nehme, anstatt dann irgendwie einen scheiß Rotwein für 4,50 Euro zu kältern. Irgend so eine saure Brühe, die ich auch noch aufzuckern muss. Das macht ja keinen Sinn.
Für diese Ausgabe Sommelier Deep Dive in dem Thema Wachau wurden uns von dem Ausnahmeweingut Rudi Pichler 3 Jahrgänge aus ihrer Lage Achleiten. Die Jahrgänge 2019, 2020 und 2021 Smaragd Grüner Veltliner zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Natürlich auch unserem Partner, der Schlumberger Gruppe.
Ich finde, Müller-Thurgau hat generell keine Daseinsberechtigung. braucht wirklich kein Mensch.